Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Heute ist Sepp Reischl im Gespräch mit Susanne Kullmann. Sie ist Kunsttherapeutin und arbeitet auch für den Christophorus Hospizverein. Sie erzählt uns ihre bewegende Geschichte, wie sie selbst zur Kunsttherapie kam und welche Funktion der künstlerische Ausdruck für Menschen in der letzten Lebensphase oder in der Trauer haben kann. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Sterbewelten, ich bin heute im Gespräch mit Susanne Kullmann, einer Kunsttherapeutin, die nicht nur beim Christophorus Hospizverein, aber auch hier Menschen im Sterben und in der Trauer begleitet. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Susanne. Vielleicht magst du zu Beginn erzählen, wie du zum Christophorus Hospizverein gekommen bist und auch, was du sonst noch alles machst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Fange ich erstmal an, wie ich zum CHV gekommen bin. Und zwar habe ich Ende 2014 meinen Abschluss gemacht als Kunsttherapeutin und habe mich dann Anfang 2015 für die Weiterbildung zur Palliativ-Care-Fachkraft Psychosozial in der Christophorus-Akademie angemeldet und habe dort unter anderem Koordinatoren aus eurem Team getroffen, die gesagt haben, du schick mal eine Initiativbewerbung ans CHV. Und das habe ich gemacht und hatte dann einfach das Glück, dass ich seit 2016 bei euch arbeiten und wirken darf. Und was ich sonst noch alles mache, ich bin freiberufliche Kunsttherapeutin, arbeite unter anderem für euch, fürs stationäre Hospiz und fürs ambulante Team und bin aber in München in verschiedenen Einrichtungen noch tätig. Dazu gehören Palliativstationen bei den Barmherzigen Brüdern in Großhadern, zwei Kindertagesstätten und das Kinderpalliativzentrum auch in Großhadern und gebe Trauerbegleitungen auch privat, also auch für private Leute, die jetzt nicht angeschlossen sind ans Hospiz oder Palliativstation.
Ein großer Umfang deiner Tätigkeit. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Wie bist du denn zur Kunsttherapie gekommen überhaupt?
Also es ist eine persönliche Geschichte. Meine Mutter, bei ihr wurde 2009 ein Lymphknotenkrebs diagnostiziert, eigentlich mit einer guten Heilungsprognose. Und sie hatte dann die erste Chemo vor sich und hat sich gefreut auf diese erste Chemo, hat gemeint, jetzt geht's los. Und wir sind in Urlaub gefahren, also ich mit meiner Familie. Und dann hat meine Mutter nach dieser ersten Chemo eine Sepsis entwickelt und ist von einem Tag auf den anderen gestorben. Also ich habe dann im Urlaub den Anruf von meiner Schwester bekommen, die Mami ist tot und das war erstmal ein Schock.
Natürlich.
Und dann hat meine Mutter, meine Schwester und mir Geld vererbt. Und dieses Geld habe ich genommen, um die Ausbildung zu finanzieren. Und wusste dann auch ziemlich schnell, dass ich gerne im Hospizpalliativbereich arbeiten möchte, um so ein bisschen Sterbebegleitung nachzuholen.
Und hatte dann in gewisser Weise ein Vermächtnis deiner Mutter.
Total. Also ich bin da auch wahnsinnig dankbar. Und das war auch ganz interessant, weil die ersten Patientinnen, die ich hier im Hospiz begleitet habe, waren alle im Jahrgang meiner Mutter. Also da dachte ich mir, Wahnsinn, da schaut doch jemand von oben irgendwie gut drauf, dass ich alles fügen darf. Und so bin ich zur Kunsttherapie gekommen.
Schön. Und solche Ursprünge prägen ja die gesamte Arbeit auch in gewisser Weise.
Ja, also ich bin da unglaublich dankbar, dass ich die Arbeit machen darf.
Was ist denn Kunst für dich?
Kunst ist für mich alles, was eine Emotion ausdrückt und ist für mich aber auch alles, was in mir eine Emotion auslöst. Das kann ein Wort sein, das kann ein Lied sein, das kann ein Text sein, ein Gedicht sein, ein Musikstück, ein Bild, ein Foto, ein Objekt, aber es kann auch eine Begegnung in der Natur sein. Das ist für mich alles Kunst.
Das erklärt ja schon ein wenig, warum Kunst auch therapeutisch sein kann.
Genau. Ja. Ich zitiere da gerne den Paul Klee, weil der Paul Klee in seinem Zitat den Kunstbegriff sehr schön erklärt, weil der Paul Klee sagt, Kunst macht das Unsichtbare sichtbar. Mhm. Und das passiert in der Kunsttherapie. Das heißt, Gefühle, innere Konflikte, Blockaden, innere Themen, die mich gerade bewegen, Entscheidungsschwierigkeiten, aber auch meine Ressourcen werden im Bild sichtbar und erhalten einfach einen sichtbaren Ausdruck, können dadurch wahrgenommen werden, gewürdigt werden, aber auch kreativ, wenn es nötig ist, verändert werden. Mhm. Das heißt, ich kann ein Bild erweitern, ich kann ein Format vergrößern, ich kann was übermalen, ich kann was wegschneiden, ich kann was drankleben und ich kann aktiv sozusagen an diesem Thema gestalterisch arbeiten.
Gerade deshalb eignet sich Kunsttherapie wahrscheinlich ja auch für Menschen in dieser letzten Lebensphase, Palliativpatienten, Menschen im Hospiz, auch weil sie vielleicht selber zwar etwas empfinden, Gefühle haben und so weiter, Konflikte, Auseinandersetzungen, aber das oft selber nicht klar fassen können, ausdrücken können.
Oft fühlt sich das innerlich ganz diffus an und es ist nicht so richtig greifbar. Und dadurch, dass Sie es aber aufs Bild bringen, transportieren Sie es nach außen und es erhält für Sie eine begreifbare Form. Und Sie können es tatsächlich verändern und durch diese Veränderung erleben sie sich in ihrer eigenen Selbstwirksamkeit. Und das ist gerade für Menschen in einem palliativen Kontext total wichtig, weil die sich ja ihrer Erkrankung oder auch den Umständen oft so ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Und dann können sie zumindest am Bild oder am Objekt etwas tun.
Sie können sich gegenüberstellen oder einem Bild gegenüberstellen und damit sich anders auseinandersetzen.
Ja. Und sie erleben aber auch noch ihre Ressourcen, also es eröffnen sich auch Perspektiven.
Was kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was du meinst, ihre Ressourcen zu entdecken?
Dass sie oft Ressourcen haben, Kraftquellen haben, die ihnen überhaupt nicht mehr bewusst sind. Dass sie, wenn sie über ihr Leben reden, plötzlich auf Dinge stoßen, wo sie sagen, ja genau, da habe ich eine Kraft, das habe ich immer wieder geschafft. Und diese Kraft wird oft in Bildern durch Bildelemente sichtbar. Das kann eine Farbe sein, wenn zum Beispiel viel mit Rot gearbeitet wird. Rot steht für Energie, für Kraft. Das kann aber auch eine Energie sein, die im Bild für den Klienten so wahrgenommen wird.
Also sich nicht nur ausgeliefert fühlen einer Situation, einer Diagnose, einem Verlauf, sondern in der Lage sein, auch diesen Weg zu gestalten.
Genau, aktiv zu gestalten.
Ja, ein wichtiges therapeutisches Ziel in dem ganzen Prozess. Vielleicht magst du da auch noch etwas sagen. Du begleitest Menschen im häuslichen Bereich. Die meisten möchten womöglich lange zu Hause bleiben, aber auch in Einrichtungen wie im Hospiz, auf Palliativstationen. Für welche Menschen eignet sich diese kunsttherapeutische Begleitung besonders, wenn man das so sagen kann?
Also die Begleitung beruht immer auf einer Freiwilligkeit. Das heißt, es ist für Menschen, die sich dafür interessieren, die einfach sagen, okay, ich weiß jetzt vielleicht nicht so genau, wie das funktioniert, aber ich lasse mich mal drauf ein, bin neugierig. Also das ist erstmal wichtig. Dann braucht es eine gewisse Reflexionsbereitschaft und auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit, um zu gucken, was taucht denn da in dem Bild auf? Wie lasse ich mich auf die Übung ein? Wie lasse ich mich auf die Bildbesprechung ein? Und ich habe die Erfahrung gemacht, es eignet sich gut für Menschen, die ein Angstthema haben oder auch so ein leichtes Depressionsthema haben. Weil da so dieses Entdecken der eigenen Ressourcen und das Entdecken der eigenen Selbstwirksamkeit viel beruhigende Faktoren hat für sie.
Also ich muss kein Künstler, keine Künstlerin sein, die vielleicht gut malen kann oder sowas. Ich verstehe eine Neugier, wie du gesagt hast, oder Offenheit, ja, mir selber nachzugehen.
Genau.
Und das ist sicher nicht jeder, jede Patientin, die wir begleiten, aber es sind, denke ich, auch viele.
Immer wieder, ja. Immer wieder.
Magst du da vielleicht einmal eine Geschichte erzählen, die vielleicht dich in diesen Jahren, und das sind ja schon einige Jahre jetzt, vielleicht besonders beeindruckt hat, wo auch sichtbar geworden ist, wie hilfreich diese therapeutische Begleitung sein kann.
Mhm. Mir fällt da eine Geschichte ein. Das war hier im Hospiz meine erste Hospizpatientin, tatsächlich im Jahrgang meiner Mutter. Und die habe ich fast ein halbes Jahr hier begleitet, also sehr lange. Und ich habe mit ihr viel Biografiearbeit gemacht. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich in den 70er Jahren von ihrem Mann getrennt hat und dass sie dann alleinerziehend mit drei Kindern war und auch wieder berufstätig. Und dass dann ihr jüngster Sohn irgendwann mit 18 bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Und dann hat sie gesagt, und sie konnte nicht trauern. Sie hat sich diese Trauer um ihn eigentlich verboten, weil sie gesagt hat, ich muss stark sein für meine anderen Kinder. Ich kann hier nicht schwach sein. Ich kann ihnen nicht meine Tränen zeigen, weil sie sich sonst um mich sorgen. Mhm. Und dann hatten wir eine Übung. Ich hatte so Lebenssymbolstempel dabei und sie hat Lebenssymbole gestempelt, die für sie wichtig waren.
Was ist das zum Beispiel, Lebenssymbolstempel?
Lebenssymbole ist zum Beispiel das Haus, für mein Haus, für meine Wohnung, vielleicht auch für meine Heimat. Mhm. Der Baum für die Natur. Mhm. Die Träne für die Trauer oder die Traurigkeit. Mhm. Und sie hat diese Träne tatsächlich dreimal gestempelt und hat gesagt, jetzt kriegt meine Trauer einfach einen Platz, einen Raum. Ich kann zwar immer noch nicht weinen, aber jetzt kann ich sie betrachten und würdigen und sie wird jetzt von mir gesehen. Mhm. Und dann hat sie sich zwei Engel gestempelt und war dann so ganz beglückt und hat gemeint, ach, eigentlich wurde mein Leben immer irgendwie von guten Mächten gehalten, weil es kam immer zum richtigen Zeitpunkt Hilfe. Mhm. Und sie hat sich dann sehr über dieses Bild gefreut und hat gesagt, ja, und auch jetzt auf meinem letzten Weg beim Sterben werde ich mit Sicherheit gut begleitet sein. Mhm. Also sie war da sehr in Ruhe und konnte dadurch, dass sie ihrer Trauer nochmal einen Platz gegeben hat, etwas in sich auch befrieden und in Frieden bringen.
Also es können Symbole, Bilder plötzlich etwas deutlich machen und auch einen Halt und Hoffnung vermitteln. Mhm. In einer Situation, wo die Menschen das ja durchaus auch so erlebt haben, aber die Bilder machen es nochmal konkret und deutlich.
Ja, auch für gerade für den Patienten, die Patientin selber, dass sie es sieht.
Ein halbes Jahr, hast du gesagt, weil die Begleitung ist ja außergewöhnlich, wenn wir hier im Hospiz davon reden, dass Menschen in der mittleren Verweildauer, wie wir sagen, etwa 14 Tage hier sind, ist das eine lange Zeit. Und natürlich auch eine Möglichkeit, einen Prozess irgendwie zu gehen miteinander. Wie ist das, wenn du jetzt jemanden nur ganz kurze Zeit begleitest, kann dieser Mensch auch profitieren?
Das ist manchmal, gerade auf der Palliativstation, ist es oft nur ein Erstkontakt. Und es gibt Übungen, die gut geeignet sind für einen Erstkontakt.
Das heißt nur eine Begegnung.
Also es ist oft nur eine Begegnung, aber diese Begegnung kann oder ist oft sehr tief. Also dass der Patient, die Patientin für sich da wirklich ganz tief was mitnehmen kann.
Also ein Bruchstück, ein Puzzle.
Ja.
Und was aber auch von dir dann irgendwie verlangt, es auch wieder gehen zu lassen. Mhm. Also du kannst es nicht weiter verfolgen.
Ich fokussiere mich dann einfach auf das Ergebnis, wenn man es so nennen will, oder auf das Ende dieses einen Settings, was immer irgendwo für den Klienten oder den Patienten, die Patientin eine Art Lösung ist. Mhm. Also das kann eine Perspektive sein, das kann eine innere Ruhe sein, das kann so ein Aha-Moment sein. Mhm. Und das, finde ich, ist schon sehr viel. Und das ist für mich entlastend, wenn ich so aus einer Begleitung rausgehen kann. Es kann ein gutes Gespräch sein. Es muss nicht immer eine Gestaltung sein. Mhm. Und es kommt aber so ein, so habe ich es noch nie gesehen. Und das finde ich sehr, für mich auch sehr entlastend. Oder ich fühle mich da oft sehr beschenkt.
Das ist ja eine Form der Psychotherapie letztlich. Mhm. Und unter Psychotherapie stellen sich ja viele auch einen längeren Prozess vor. Und was du gerade auch nochmal gesagt hast und bestätigt hast, das kann auch in einem Augenblick, in einem Moment sehr viel passieren oder zum Ausdruck kommen. Ja, und diesen Augenblick muss man auch wieder gehen lassen.
Mhm. Das gehört dazu.
Mhm. Mhm. Du bist Teil eines Teams. Diese Therapie, diese Kunsttherapie oder auch Atemtherapie wird ja ergänzend zu der Begleitung im Hospiz und in Palliativdiensten angeboten. Magst du dazu kurz etwas sagen, wie das ist für dich, diese Anbindung? Du bist freiberuflich ja eine ergänzende Unterstützung.
Also jetzt von der Organisation her werde ich vom Team, von den Koordinatoren angefunkt, kriege kurz Informationen, werde gefragt, hast du gerade überhaupt Kapazitäten, jemanden zu begleiten? Mhm. Und ich gebe dann nach dem Erstkontakt kurz Rückmeldung, wie es gelaufen ist, ob es zu einer weiteren Begleitung kommt. Ich für mich finde es, so wie ich arbeite, ganz schön, weil es so facettenreich ist. Also weil ich nicht nur für eine Institution arbeite, sondern für unterschiedliche und damit unterschiedliche Teamstrukturen, unterschiedliche Menschen einfach kennenlerne. Mhm. Und ich als Freiberufliche immer den Vorteil habe, ich kann auch jederzeit wieder gehen.
Ja, hat beide Aspekte.
Ja.
Mhm. Darf ich dich nochmal fragen, welche Geschichte dich, und du kommst in Berührung mit, in tiefe Berührung mit Menschen in existenziellen Herausforderungen, welche Geschichte dich vielleicht am meisten berührt hat in dieser kunsttherapeutischen Arbeit, die du machst?
Also mich haben viele Geschichten berührt, aber sehr tief berührt hat mich die Begleitung tatsächlich im Kinderpalliativzentrum eines 12-jährigen Jungen. Der war im Kinderpalliativzentrum mit einer Tumorerkrankung und ich habe ihn stationär begleitet und er lag im Bett und seine rechte Hand war mit Infusionsschläuchen total verkabelt und er ist Rechtshänder eigentlich. Mhm. Und ich habe gesagt, Mensch, können wir heute überhaupt was machen? Meint er, ja, kein Thema, er malt halt mit der linken Hand, bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mal doch mal alles, was du gerne siehst, was du gerne machst, was du gerne isst. Und dann hat er mit seiner linken Hand wirklich ganz detailliert gezeichnet. Und dann hat er mir erzählt, was da so entstanden ist. Und dann hat er gesagt, ja, ich lese gerne Harry Potter. Hier, das, was ich hier gemalt habe, ist ein Unterwasserkrebs, der kann unter Wasser atmen. Dann hat er das Logo gezeichnet vom FC Bayern. Und dann hat er einen Eisbecher gezeichnet und hat mir sogar gesagt, da ist eine Kugel Vanilleeis, eine Kugel Erdbeereis, eine Kugel Brombeereis. Und dann sagt er, weißt du, ich darf dieses Eis überhaupt nicht essen, weil das zu fett ist. Aber ich stelle mir jetzt einfach vor, wie es schmeckt. Mhm. Und mir ist dann aufgefallen, er hat eigentlich lauter so Heldenfiguren, Aspekte in seinen Zeichnungen drin gehabt. Und ihm selber war überhaupt nicht bewusst, wie viel Held er eigentlich selber war und wie er mit dieser Erkrankung umgegangen ist. Also er war immer sehr, sehr positiv, sehr zugewandt, sehr zufrieden. Und ich glaube, das war ihm selber gar nicht bewusst. Also wie stark und wie viel Held er selber ist. Und das hat mich tatsächlich wirklich sehr berührt.
Und natürlich, wenn Kinder sterben, ist das natürlich immer auch eine ganz besonders berührende Situation.
Ja.
Mhm. Eine skandalöse Situation letztlich im Leben, was das Leben so gar nicht vorsehen sollte. Du machst ja auch Trauerbegleitung, du bietest Seminare für Trauernde an, du begleitest einzelne Menschen. Magst du dazu noch ein bisschen etwas sagen, was die Kunsttherapie auch bewegen kann?
Mhm. Komme ich wieder mit einem Zitat, weil es gibt ein Zitat, das heißt, Trauer ist keine Krankheit, aber sie kann krank machen, wenn wir sie in ihrem Ausdruck behindern. Mhm. Und das ist ein Zitat vom Yorgos Kanakakis. Mhm. Und das ist eigentlich einer der bekanntesten Trauertherapeuten. Mhm. Er ist selber griechischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker. Und er sagt einfach, Trauer ist ein ganz natürlicher Verarbeitungsprozess nach einer Verlusterfahrung. Also Trauer ist wichtig, damit wir diesen Verlust verarbeiten können. Und die Gefühle, die wir in der Trauer empfinden, sind sehr facettenreich. Also das kann Wut sein, das kann Angst sein, das kann Traurigkeit sein. Es ist immer irgendwie ein innerer Schmerz auch. Und diese Gefühle sind fast immer chaotisch, immer intensiv und manchmal überflutend. Und wir Menschen neigen dazu, uns solchen Gefühlen nicht wirklich sehr gerne stellen zu wollen, sondern sie zu unterdrücken. Und Gefühle wollen aber betrachtet werden und suchen sich einen Weg in die bewusste Wahrnehmung über vielleicht körperliche Symptome oder auch über psychische Symptome, dass ich plötzlich eine Angststörung entwickle oder eine Zwangsstörung. Und deshalb ist es wichtig, sich auch diese Trauer anzuschauen. Und da kann die Kunsttherapie mit verschiedenen Übungen einfach unterstützen, für dieses Trauererleben einen bildhaften Ausdruck zu finden. Mhm. Und die Trauer zu betrachten, darüber zu reden und zu gucken, was steckt denn für eine Botschaft hinter meiner Trauer? Mhm. Auf was will die mich vielleicht auch gerade hinweisen?
Es ist oft zu wenig Raum und Zeit, vor allem auch in unserer mobilen Welt. Du hast ja ein paar Beispiele schon erwähnt, dass wir keinen Abschied nehmen konnten überhaupt, dass wir nicht da sind.
Ja.
Und dass diese Trauer sich irgendwo meldet, aber keinen richtigen Entfaltungsraum bekommt.
Ja.
Susanne, du lernst viele berührende Schicksale kennen. Wir haben ein paar gehört. Was hilft dir persönlich mit dieser Berührung umzugehen? Was hilft dir, diese Arbeit zu machen, sie zu verdauen, gesund zu bleiben?
Also mir hilft im Setting selber, dass ich kein Bild mitnehme. Also dass das Bild immer beim Patienten, bei der Patientin bleibt. Das hilft mir. Also dass ich da sozusagen tatsächlich nichts mit rausnehme. Ganz unmittelbar hilft mir der Austausch mit meinem Mann abends, wenn wir uns abends treffen und begegnen, dass ich ihm erzählen kann, was mich so belastet, und er ein sehr geduldiger Zuhörer ist. Ich lasse mich regelmäßig supervidieren von einer Gestalttherapeutin und da bekommen dann einfach meine Themen ganz viel Raum. Mir hilft viel die Achtsamkeitslehre, also viel Übungen, dass ich lerne, mich im Hier und Jetzt einfach wahrzunehmen und zu finden und aus Kopfgedanken rauszusteigen. Mir helfen Meditationen, mir helfen Treffen mit Freundinnen. Und im Sommer hilft mir sehr das Schwimmen im Karlsfelder See, weil ich in Dachau wohne und am Karlsfelder See vorbeikomme.
Wunderbar.
Und dann einfach mal zack durchschwimme und so das Gefühl habe, ich kann alles im See lassen. Das hilft mir.
Ja, ich danke dir ganz herzlich, Susanne.
Sehr gerne.
Für dieses kurze Gespräch und für diesen Bericht auch über deine Arbeit, die eine so wichtige Ergänzung zur Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen und trauernden Menschen ist.
Sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch.
Alles Gute.
Dankeschön.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich nun selbst ein Bild von Susanne Kullmann machen möchten, dann schauen Sie doch gerne auf ihrer Homepage vorbei unter zeitzumsein-kunst.com. Diese verlinken wir Ihnen natürlich auch in den Shownotes. Und wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast Sterbewelten haben, dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an bildung@chv.org. Beim nächsten Mal lernen Sie Patricia Lintl kennen, die als ehrenamtliche Hospizhelferin im stationären Bereich des Christophorus Hospizvereins arbeitet. Bis dahin, alles Gute!